Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Also ich sammle Kunst seit Beginn der 2000er Jahre. Vorher war ich Fahrradkurier und DJ und bin viel in der Stadt herumgekommen und habe dann auf der Straße so Eisenberger Christian Pappkartonfiguren gefunden und das hat mein Interesse an der bildenden Kunst geweckt. Vorher war ich nur so an Dancefloor-Musik interessiert und war auch DJ. Und ich habe dann begonnen zu sammeln. Das war der Beginn dieser Sammelleidenschaft.
Andreas Schlichtner, Kurator und Ausstellungsmacher.
Und erst viel später, nach der Pandemie, habe ich dann mit den Kunstausstellungen begonnen.
Wie macht man das? Erstens einmal muss man Künstler kennen, um die auszustellen. Und zweitens braucht man Kontakte zu Locations.
Ganz genau. Also das Wichtigste ist natürlich, KünstlerInnen zu kennen. Und wenn man das Bedürfnis hat, diese auszustellen, also das muss ich natürlich auch erst entwickeln, weil zuerst war diese Sammlung und dann dachte ich mir, es wäre doch auch schön, das öffentlich zu machen, diese Sammlung. Wollte dann zuerst eine Webseite machen und das dort präsentieren. Und dann ergab sich es aber dann doch, dass ich während der Pandemie Solo-Präsentationen über diese Webseite machte und auch über Instagram. Und dann nach der Pandemie dann so richtige Ausstellungen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also man sucht sich halt Orte, wo das möglich ist. Am Anfang hat man nur ein geringes Budget vielleicht und sucht sich dann Spaces, die eben nichts kosten und wo man aber schon auch willkommen ist. Und ja, und so arbeitet man sich irgendwie hinauf. Und dann gibt es diese Kunstmessen, diese Parallel-Wiener Kunstmessen, in der habe ich jetzt schon viermal teilgenommen. Und es gab auch schon Einladungen von österreichischen Kulturforen, dort Ausstellungen zu organisieren. Und so kommt man immer zu besseren Möglichkeiten oder größeren und schöneren Räumen im Laufe der Zeit, wenn man sich halt Mühe gibt und das gut macht.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Thomas Schlichtner. Der Anlass für dieses Kunst im Gespräch ist eine mit AI generierte Kunstausstellung, die bis Ende August in der AG 18 Galerie in Wien zu sehen ist. Zuvor wurden die Positionen im österreichischen Kulturforum in Warschau gezeigt. Die Arbeiten stammen zu einem großen Teil von Künstlern und Künstlerinnen aus der digitalen Klasse der Universität für angewandte Kunst. Auch Andreas Schlichtner studiert an der Angewandten in Wien. Mittlerweile ist er Kurator und Ausstellungsmacher. Am Anfang seiner Leidenschaft standen Online-Ausstellungen während der Zeit der Corona-Pandemie, also in einer Zeit der Lockdowns.
Vor allem auf Instagram habe ich da so viele gute Reaktionen auch bekommen zu diesen Online-Ausstellungen und habe auch wahnsinnig viele KünstlerInnen kennengelernt in dieser Zeit. Also auch aus Österreich, also Leute, die ganz in der Nähe wohnen, man durfte sich ja nicht treffen und man konnte dann also über Instagram Kontakt herstellen und dann auch ein Zoom-Meeting machen vielleicht. Dann lernte ich amerikanische KünstlerInnen aus New York kennen und diesen zunächst Online-Kontakten sind dann wirkliche soziale Begegnungen geworden. Die kamen dann nach Wien und ich habe sie ausgestellt auf der Kunstmesse und das war wirklich eine tolle Erfahrung, wie aus diesem Online-Bereich dann so was Richtiges werden kann.
Hat es dann auch Kontakte zu Sammlern gegeben?
Auf der Kunstmesse aber nur, ja. So, wenn man jetzt eine Ausstellung in einem kleinen Artspace macht, kommt man eher weniger Sammlern, kommt man eher Künstler und KünstlerInnen. Aber ich finde das auch ganz wichtig, solche Ausstellungen. Und es geht dann auch nicht immer nur um diesen Markt, weil junge KünstlerInnen brauchen halt auch Zeit, bis sie sich durchsetzen können und dann in Galerien kommen oder auf Kunstmessen. Und da brauchen sie auch jemand, der eben Ausstellungen organisiert. Und die Sichtbarkeit ist halt wahnsinnig wichtig. Und je öfters, dass man gesehen wird, desto besser. Aber man kommt eben auch zu besseren Ausstellungen. Dann sind diese Leute dann auch wieder dabei.
Wie war die Zusammenarbeit mit den Kulturforen? Mit welchen Kulturforen haben Sie bereits zusammengearbeitet? Haben Sie angefragt bei der Auslandskultur im Außenministerium in Wien oder sind Sie sofort an die Kulturforen im Ausland herangetreten?
Ja, tatsächlich war es so, dass das Kulturforum in Bratislava die erste Möglichkeit war. Ich habe dort einmal Kontakt direkt aufgenommen Und wir haben dann mit der Frau Botschaftsrätin besprochen, was jetzt interessant sein könnte. Und sie meinte, also das ist die Frau Sandra Diepenseifen, sie meinte, dass so im Bereich Kunst und Wissenschaft momentan, also eben das sehr interessant sein könnte. Und ich habe dann sofort gesagt, ja, mach mal was. Und ich kenne ja auch viele Künstlerinnen, die aus der digitalen Gasse von Angewandten sind oder sich auch mit Technologie beschäftigen. Also mit Medienkunst, und darum war es für mich eigentlich dann relativ einfach, sowas zu machen. Es waren aber eher so mit wenigeren KünstlerInnen diese Ausstellungen, zweimal in Bratislava und jetzt einmal in Polen zur künstlichen Intelligenz.
In Bratislava war das in den Räumlichkeiten des Kulturforums?
Ja, ganz genau. Das ist also im Stadtzentrum, direkt neben dem Präsidentenpalast. Und die haben eine wahnsinnig tolle Location, also groß mit einer Bühne, und daneben ist eine Passage durch eine große Glaswand getrennt. Und wir haben die Ausstellung dann so konzipiert, dass alle vorbeigehenden Menschen diese Ausstellung von draußen sehen können, und haben auch extra solche Arbeiten also ausgewählt oder konzipiert, die halt möglichst attraktiv auch sind und mit Bildschirmen direkt auf die Straße oder auf diese Fußgängerpassage gerichtet, damit man da während der Öffnungszeiten also möglichst attraktiv das gestalten.
Welche KünstlerInnen haben daran teilgenommen?
Ja, also Daniel Mazanik zum Beispiel, der macht kinetische Skulpturen und der hat so eine Art Levitation dort schon das erste Mal präsentiert. Dann war Norbert Unfug, Sebastian Pirch und Annette Tesarek, also die ersteren kommen aus der digitalen Klasse von der Angewandten, und die haben so einen riesigen Computerhaufen mit Lichterketten, mit Monitoren, mit Kristallkugeln geschaffen. Und gleichzeitig gab es dann eine Performance von der Annette Tesarek. Sie war so ein Orakel und man konnte diesem Orakel Fragen stellen, und dann antwortete sie mit Hilfe von KI auf die Fragen der Besuchenden. Und das war sehr spannend, und sie musste oft dann korrigieren, weil die Antworten von der KI dann nicht richtig waren oder zumindest so nicht präsentierbar. Sie hat so als Mensch-Maschine-Schnittstelle sozusagen agiert, und das war sehr interessante Arbeit. Dann waren auch Margareta Klosia und Peter Warney mit Videoscreens, und eine ganz fantastische Arbeit haben wir gehabt von Moritz Wildburger, Lukas Lex und Anna Pelz. Das war unser KI-Café. Und ich habe die drei entdeckt auf dem Angewandte-Festival, haben sie ein Deepfake-Video präsentiert, wo eben so bekannten PolitikerInnen und Persönlichkeiten Aussagen von KI-ExpertInnen in den Mund gelegt wurde. Und das war ein Video von 2023. Damals war diese Technologie erst am Beginn. Man hat schon gemerkt, dass das nicht echt ist. Ja. Und es war irrsinnig unterhaltsam, aber auch sehr, also ganz bedenklich, wenn man so diese Aussagen hört und diese Leute reden hört. Und gerade bei der letzten Ausstellung in Warschau machten sie ein neues Video 2026 mit neuer Technologie innerhalb von 2 Tagen nur. Damals brauchten sie 3 Monate dafür. Also es geht jetzt wirklich ganz schnell, also auch ohne große Vorkenntnisse, Deepfakes zu machen. Und das konnte man wirklich von der Realität dann nicht mehr unterscheiden. Und in Warschau haben wir dann beide Videos nebeneinander ausgestellt. Und das war wirklich sehr interessant auch zu sehen, diese ganze Entwicklung.
Was war denn besonders witzig?
Also es war so, dass zum Beispiel Greta Thunberg dort aufgetreten ist oder auch Elon Musk. Und der Elon Musk sagt zum Beispiel, dass eben diese KI-Systeme den ganzen Müll des Internets sammeln und daraus ein Geschäftsmodell machen. Also was der Elon Musk niemals sagen würde, das hat vielleicht die Hito Steierl gesagt oder eine andere KI-Expertin. Und so war das eben so absurd irgendwie, dass Donald Trump plötzlich oder andere PolitikerInnen oder die Queen war da, und die waren auch irgendwie so speziell gekleidet mit Lederjacken und Punkfrisur, also so wie sie niemals ausschauen, und dann plötzlich so ganz andere Aussagen tätigen, als wie man es erwarten würde.
Aber sie war als Queen erkennbar.
Ja, das schon, aber sie hat auch so eine E-Gitarre gehabt, also das hat so eine Sex Pistols erinnert.
Sind auch Politiker von Österreich dabei?
Nein, es waren eigentlich nur so amerikanische Politiker dabei, also die also ganz berühmt sind, aber österreichische glaube ich nicht. Arnold Schwarzenegger war noch dabei.
In dieser Ausstellung gab es auch ein Werk mit einer angelernten Gesichtserkennungssoftware. Was war das?
Ja, also das war eine ganz tolle Arbeit von The Meaningful Noise Collective. Und die Arbeit heißt Penametron, und die Künstlerin ist auch eine Doktorandin am ISTA-Institut in Cooking. und sie hat auch früher bei Google gearbeitet und dort auch für YouTube eben diese Gesichtserkennungssoftware mitentwickelt. Und hier hat sie eine Kamera mit einem Bildschirm verbunden und alle Menschen, die sich im Raum befinden, werden also mit dieser Kamera gescannt. Erstens mal aufs Geschlecht und dann wird mit der KI eben die Penislänge der sichtbaren Personen gemessen. Die Penislänge ist dann meistens sehr gering, was dann zu guter Unterhaltung führt. Aber natürlich ist schon auch beeindruckend oder bedrohlich, wenn man gefilmt wird und es wird irgendwie ausgewertet. Man wird klassifiziert. Man stellt sich nur vor, das wird dann abgespeichert oder so und man ist in irgendwelchen Systemen dann als Mensch mit solchen Eigenschaften eben abgespeichert. Und man sieht sich selber, wenn man sich da vorstellt und sieht sofort dann das Resultat und den Schätzwert. Aber es wird nicht abgespeichert. Also das sind alles interne Systeme, die nicht mit der Außenwelt verbunden sind, weil das wäre natürlich dann auch ein Datenschutzproblem.
Die Ausstellung in Warschau war 2026. Hat sich die sehr unterschieden von jener in Bratislava?
Ja, schon, weil es ging jetzt wirklich nur um künstliche Intelligenz. Also Arbeiten, die mit KI-Tools gemacht worden sind oder über das Thema oder über den Themenkreis künstliche Intelligenz. Und wir hatten schon damals in Bratislava ein paar KI-Arbeiten und wir dachten damals, also das war 2024, ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt, das zu machen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird es zu spät sein. Aber wie man sieht, ist das Thema immer aktuell und auch heuer was brandaktuell. Und wenn man auch so die rasante Entwicklung der KI-Systeme und die Möglichkeiten beobachtet und die ganzen Problematiken mit dem Energieverbrauch und dass KI jetzt schon als Infrastruktur wirkt und nicht nur als Tool, das man benutzen kann, dann ist schon sehr wichtig, eben so eine Ausstellung zu machen. Es gibt auch sehr wenig Ausstellungen in diesem Bereich, was mich eigentlich sehr wundert. Und darum haben wir gesagt, wir machen nur KI und es waren aber auch analoge Arbeiten dabei, die sich mit KI befassen. Also es war eine kritische Ausstellung.
Es war eine Ausstellung, bei der KI nicht nur als Werkzeug, sondern als kulturelle Infrastruktur die Wahrnehmung, Autorenschaft, Narrative und soziale Realitäten prägte. Die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen thematisierten unter anderem Mensch und Maschine, Körper und Daten, Voreingenommenheit und algorithmische Macht sowie die Spannungen zwischen Faszination, Überwachung und Kontrolle. Dabei ist festzuhalten, dass künstliche Intelligenz nicht nur die Art und Weise, wie Kunstwerke entstehen, verändert, sondern sie stellt zugleich traditionelle Vorstellungen von Kreativität, Urheberschaft und künstlerischem Schaffen in Frage. Aber auch Wissenschaft und Forschung sehen sich durch AI neuen Herausforderungen und Chancen gegenüber. Universitätsprofessor Dr. Jörg Menche vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Network Medicine Wien hat im Kulturforum Warschau einen Vortrag über Kunst und Wissenschaft und die Anwendung von KI im Forschungsbereich gehalten. Er beschäftigt in seinem neu gegründeten Institut mehrere Künstlerinnen und Künstler als Mitarbeiter.
Was immer ganz spannend ist bei seinen Vorträgen, ist, wie die Technologie in der Forschung eingesetzt wird. Also mit Virtual Reality und Artificial Intelligence wird ja gearbeitet. Und dazu braucht man eben auch die Erfahrung dieser KünstlerInnen, aber nicht nur, um Wissenschaftsergebnisse zu visualisieren, sondern auch das Mindset von KünstlerInnen ist ihm sehr wichtig, weil er hat sich zum Beispiel mit der Ars Electronica beschäftigt, er hat geschaut, was gab es da für Ausstellungen schon vor 20 Jahren, da hat er dann bemerkt, die waren eigentlich immer schon ihrer Zeit total voraus und haben das also alles schon vorhergesehen, was jetzt kommen wird. Und deshalb beschäftigt er mehrere KünstlerInnen. Also da sind die meisten, glaube ich, aus der digitalen Klasse der Angewandten, weil die eben auch die entsprechenden Fähigkeiten haben. Aber sie wirken auch im wissenschaftlichen Betrieb mit, damit auch diese Betriebsblindheit der anderen ForscherInnen aus der Medizin oder Informatik oder aus anderen Bereichen etwas durchbrochen wird und mit neuen Gedanken so versetzt wird.
Erinnern Sie sich an eine Arbeit, die exemplarisch dafür genannt werden kann?
Ja, also das war dieser Computerhaufen zum Beispiel, also der dann auch immer so zuhört, was also in dem Raum gesprochen wird und das dann auch aufzeichnet und in Bilder übersetzt oder auch ausdruckt und gleichzeitig connected diese KI, also die aber nur intern funktioniert, also nicht nach außen geht, die BesucherInnen über das Gesprochene und es haben sich dann Leute dadurch auch kennengelernt. Auf der anderen Seite ist einfach auch interessant, nur als ästhetisches Kunstwerk, aber die Idee ist so die Schnittstelle Maschine, Mensch zu visualisieren, und das kann eben dieser Pile of Trash und Space Oracle heißt diese Arbeit.
Sie selbst haben ja auch einen Vortrag gehalten in Warschau.
Genau, mir war dann sehr wichtig, weil ich ja auch Kunstgeschichte studiert habe, mir über die Frage bewusst zu werden, wie Künstlerinnen heute, also aus der zeitgenössischen Kunst, zum Thema KI eigentlich stehen. Also meine Erfahrung ist, dass sehr viele der KI generell negativ gegenüberstellen. Und es war auch gar nicht so einfach, KünstlerInnen zu finden, die bei so einer Ausstellung mitmachen. Also dank meines Netzwerks ist das dann kein Problem gewesen. Aber wer macht überhaupt KI-Kunst, die nicht nur aus immersiven Bildern besteht, sondern sich auch kritisch damit befasst? Und selbst wenn man jetzt die KI ablehnen würde, kann man oder sollte man sich als Künstler oder Künstlerin doch mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie eben die Gefahr oder die Möglichkeiten der KI auseinandersetzen. Und das fehlt mir eigentlich sehr. Und dann dachte ich mir, wie schaute die Kunstproduktion in früheren Zeitepochen oder Kunstepochen aus, also von der Renaissance über die Barockzeit, die Romantik und die Moderne und dann auch die Postmoderne und eben heute in der zeitgenössischen Kunst. Und wie wird mit KI gearbeitet überhaupt als Künstler oder Künstlerin? Und das war dann schon sehr interessant, wie früher zum Beispiel in der Renaissancezeit so ein Meister oder eine Meisterin mit der Werkstatt gearbeitet hat. Also es gab einen Entwurf und dieser Entwurf wurde nun von namenlosen KünstlerInnen umgesetzt. Und wenn man jetzt an KI denkt, also wird auch jemand eine Idee haben und mit einem Prompt in ein KI-System eingeben müssen. Und dann wird das von jemandem anderen einmal ausgeführt. Also da gäbe es auf alle Fälle mal die erste Parallele. Und die zweite ist von der Romantik, wo die Idee eine sehr große Rolle spielte, also die Imagination. Also man sei der größte Künstler, man muss eigentlich gar nicht malen können. Da gibt es so Zitate von Goethe und Lessing, die auch sehr unterhaltsam sind. Also ich bin der größte Maler, nur in der Hand habe ich es nicht so zum Beispiel. Und wenn man jetzt an KI denkt, also hat man auch die Möglichkeit, obwohl das sehr aufwendig ist, gute Resultate zu bekommen, dass man mit einer Idee über Sprache, man kann ja auch Bilder hochladen zum Beispiel, Ergebnisse erzielt. Und dann letztendlich in der Moderne, wir denken an Marcel Duchamp mit seinen Ready-Mades. Also der ging einfach her und hat sich die Hände gar nicht mehr schmutzig gemacht. Er ging einfach in einen Kaufhaus und kaufte einen Flaschentrockner oder ein Urinal und hat da irgendwas ausgesucht und selektioniert und das zur Kunst erklärt, natürlich im Kunstraum. Und wenn ich jetzt an die KI denke, ist auch so ähnlich. Also man promptet was, man kriegt Ergebnisse, man selektiert, kuratiert das, entwickelt das weiter mit der KI und man hat dann letztendlich ein Ergebnis, mit dem man vielleicht zufrieden ist. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, gute Ergebnisse zu bekommen. Ja. Und ich denke mal, die zeitgenössischen Künstler sind noch geprägt von einer Art Individualismus, auch in einer neoliberalen Umgebung. Also es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz und die KI wird so als Bedrohung gesehen. Also die Originalität, die Authentizität wird in Frage gestellt, die Urheberschaft. Und ich denke aber dann immer an andere Zeitepochen, wo das auch nicht so ganz klar war. Jemand, der signiert hat, war dann der Urheber und alle anderen, die mitgearbeitet haben, waren völlig namenlos. Also sprich Renaissance und Barock. Oder die Poststrukturalisten in den 60er Jahren, die haben behauptet, also der Michel Foucault oder Roland Barthes, es gibt überhaupt keinen Autor, weil wenn ich einen Text schreibe oder ein Kunstwerk schaffe, dann basiert das auf allen anderen Texten und Kunstwerken. Dann gibt es auch den Schweizer Künstler Jean Tinguely, der automatische Malmaschinen gemacht hat und diese Maschinen haben sich dann auch selber zerstört, was auch sehr interessant ist. Oder Arnulf Reiner hat andere Bilder übermalt oder die Sherry Levine hat Fotografien aus Katalogen fotografiert und diese eigenen Fotografien dann zu eigenen Kunstwerken erklärt. Ja, und die Konzeptkunst zum Beispiel, wo auch wieder nur diese Idee wichtig war. Es gab sehr viel kollaborative Kunst damals in den 60ern. Überhaupt die 60er waren wahnsinnig wichtig und Fluxusbewegung zum Beispiel, auch die Autorinnenschaft, Thema, aber eben, dass man auch namenlos agiert und diese ganzen Editionen und Multiples haben nur diesen Fluxusstempel getragen, aber nicht den Namen der ausführenden KünstlerInnen. Und eben erst später dann ab den 80er Jahren, 90er Jahren kam eben wieder diese Trendwende zur Singularität. Popularität, dass man als Künstler und Künstlerin wieder sich ja so als Einzelkämpfer, Kämpferin fühlt und sich auch durch das Marktumfeld bedingt. Und es ist einfach eine andere Einstellung wieder. Und das, glaube ich, ist ein Grund dafür, dass man auch dieses Kollaborative mit der KI ablehnt und als Bedrohung sieht, obwohl es ähnliche Systeme schon gegeben hat, nur eben nicht mit Computersystemen.
Kriegen Sie Lust, ein Kunstwerk durch KI zu schaffen?
Ja, also ich hätte überhaupt kein Problem damit.
Zurzeit beschäftigt sich der Kurator und Ausstellungsmacher aber mit dem Sammeln von Kunstwerken. Etwa 100 Arbeiten sind bereits in seinem Besitz. Generell ist jedoch zu beobachten, dass die Sammlerleidenschaft rückläufig ist.
Das hängt sicher auch mit diesem Trend zusammen, vom Haben zum Sein. Also da gab es schon in den 70er Jahren von Erich Fromm dieses Buch Haben oder Sein, und er hat eben Konsumgesellschaft kritisiert. Und tatsächlich wollen immer mehr Leute sich selbst wirklich auf Urlaub fahren, in die Gastronomie Geld ausgeben, aber weniger besitzen. Viele Sammlerinnen haben auch schon wahnsinnig viel Kunst, und es gibt wenig junge Sammlerinnen, was ich beobachte. Also vielleicht ist das wirklich ein gültiger Trend, der sich hoffentlich nicht fortsetzt, ja, weil das macht es natürlich wahnsinnig schwierig für junge Künstlerinnen zu überleben. Jetzt dürfen sie auch nicht mehr geringfügig etwas dazu verdienen, gibt es ja eine neue Regelung. Das macht es natürlich noch schwerer, und wir wissen, die KI wird sicher viele Jobs ersetzen.
Kaum eine Technologie ist in der Vergangenheit so rasant vorangeschritten wie die künstliche Intelligenz. Diese Technologie ermöglicht es, in großen Datensätzen Muster zu erkennen und eigenständig neue Inhalte zu generieren. Künstler und Technologen nutzen diese Verfahren, um musikalische Kompositionen, visuelle Kunstwerke, literarische Texte oder auch interaktive Installationen zu schaffen. Kritiker argumentieren, dass KI-Modelle menschliche Kreativität lediglich simuliere, weil ihre Ergebnisse vollständig deterministisch auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten und bestehenden Trainingsdaten basieren. Außerdem fehle einem Algorithmus Welterfahrung und auch Gefühle. Dennoch generieren Algorithmen erstaunlich authentische Bilder, mit denen Auktionshäuser Millionenumsätze machen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass menschliche Künstler durch automatisierte Prozesse verdrängt werden. Dadurch könnte kulturelle Vielfalt und individuelle Ausdruckskraft leiden, durch einen Cyborg ersetzt werden, wie er in der Ausstellung im Österreichischen Kulturforum in Warschau zu sehen war.
Dieser postdigitale Cyborg ist von Die Aschenbrecher, eine ganz junge Künstlerin, studiert an der angewandten digitale Kunst, und sie hat Videomonitore mit Performances in einem natürlichen Setting. Also es gibt ganz viele natürliche Materialien rundherum als Installation. Aber sie als Person sieht sich als eine Verbindung zwischen Natur und Technik. Also wenn man sie fragt, interessiert dich klassische Medien oder nur Natur? Nein, also in der heutigen Zeit ist das einfach so, diese Verbundenheit zwischen Technologie und Mensch ist schon total in den jungen Leuten drinnen, und so sieht dann auch letztendlich die Kunst aus.
Andreas Schlichtner, anlässlich einer aktuellen Ausstellung über AI in der AG 18 Kunstgalerie in der Annagasse 18 im ersten Wiener Gemeindebezirk, die bis Ende August 2026 zu sehen ist. Zuvor wurden die Arbeiten im Österreichischen Kulturforum Warschau gezeigt. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.